Herzlich willkommen zu den Jedi Nerds, eurem Star Wars Podcast hier bei nochnerdizismus.de. Und was es damit auf sich hat, darüber sprechen wir auch gleich. Mein Name ist Chris und mit mir dabei ist der Michael. Hallo.
Hallihallo. Oh mein Gott. Noch. Wie das klingt.
Ja, man muss ja ein bisschen die Spannung hochhalten, damit die Retention Rate, ja, des Podcasts auch bis zum Ende ganz oben bleibt und nicht irgendwie abfällt. Aber wir wollen euch nicht so lange auf die Folter spannen. Da wird jetzt was kommen und das wird ganz, ganz toll werden. Also macht euch bereit, setzt euch hin, holt euch schon mal ein Schnäpschen oder vielleicht auch ein Kippchen, wenn ihr eins braucht, um eure Nerven beizubehalten. Aber Michael, bevor wir soweit sind und wir jetzt über Andor Folge 4, 5 und 6 reden, ja, wir haben da so eine kleine Ankündigung, ne?
Alle erstmal gut durchatmen, einmal ein- und ausatmen, denn Nerdizismus geht euch nicht verloren. Ihr könnt weiterhin auf nerdizismus.de gehen und auf den großen grünen Feedback-Button klicken. Und dann könnt ihr uns eine WhatsApp-Nachricht schreiben, wie immer an die 015259647709. Eine Mail in die info@nerdizismus.de oder fleißig auf unserem Discord-Server unter nerdizismus.de/Discord mitdiskutieren. Aber wir werden eine kleine, aber feine und wesentliche und entscheidende Veränderung hier haben, denn das ganze Serienbrimborium, das Rambo-Zambo, was wir hier immer so machen, das wird demnächst mit einer Kooperation unter neuer Flagge erscheinen, und zwar
auf fernsehserien.de/Serienchecker. Da sind wir ab sofort mit unserem Seriencontent zu finden. Das heißt, wir machen ab Donnerstag einen Videopodcast rund um das Thema Serien. Der wird jeden Donnerstag erscheinen als Video auf YouTube und auf fernsehserien.de, allerdings auch auf Podcast, dann auf Spotify, immer unter Serienchecker. Das heißt, wir bleiben euch erhalten. Wir kommen jeden Donnerstag regelmäßig mit dem Ende von unserer Andor-Besprechung hier und mit dem Ende von unserer The Last of Us Besprechung hier, wird aber der Seriencontent jetzt komplett zu fernsehserien.de rüberziehen. So, und Filme bleiben weiterhin hier, alles was Cosplay angeht, was das Forever Nerd Girl macht, das bleibt weiterhin hier, aber Seriencontent wird bei fernsehserien.de/Serienchecker zu finden sein, natürlich auch bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Aktuell ist das aber da noch nicht freigeschaltet, das heißt, dass erst, wenn ihr das jetzt heute hört, ab Donnerstag um 0:01 wird dann die erste Folge freigeschaltet werden und dann gibt's jede Woche Donnerstag eine neue Folge mit uns als Videopodcast. Und ja, ich freue mich drauf, denn wir haben da richtig Bock drauf, auch mal ein bisschen aus der Nerdbubble etwas rauszugehen, euch auch mal andere Serien zu empfehlen. Wir müssen da mal gucken, wie wir das machen mit den Folgenbesprechungen, denn wenn wir da einmal die Woche gehen, haben wir natürlich auch einen höheren Output und müssen vielleicht manche Sachen nur staffelweise besprechen. Wir haben uns aber überlegt, dass wir dann vielleicht auch wieder öfter mal live gehen, aber auch dann nicht auf den Nerdizismus-Kanälen, sondern auch im Rahmen von Serienchecker auf YouTube und auf Twitch. Das werden wir euch aber dann noch entsprechend mitteilen und dann können wir auch live mal über Star Trek-Folgen im Detail sprechen, über Star Wars-Folgen, so wie ihr das auch kennt. Also im Grunde genommen ändert sich eigentlich nur der Name aus Nerdizismus, Serien mit allem, was dazugehört, Hero Nerds und so weiter, sofern es halt keine Filme betrifft, werden jetzt die Serienchecker weiterhin Michael und ich, und wenn wir die Gäste haben, die ihr kennt, Andreas und der Basti und wie sie alle heißen, die sind natürlich auch weiterhin noch dabei. Von daher ändert sich eigentlich nur die Aufmachung. Es wird ein bisschen professioneller, es wird nicht nur ein bisschen, es wird professioneller werden. Ja. Es gibt jetzt, wie gesagt, ein Video immer dazu und ich glaube, da ist allen das gedient. Ihr könnt weiterhin Feedback geben, da wird sich ein bisschen was an den E-Mail-Adressen ändern. Das seht ihr dann. Am besten einfach mal auf YouTube schon mal ein Abo für die Serienchecker dalassen und ab Donnerstag könnt ihr das dann auch als Podcast eben, wie gesagt, überall hören. Jeden Donnerstag eine Folge. So, ich hoffe, das war jetzt nicht zu konfus und ich habe oft genug Serienchecker untergebracht. Ich glaube schon.
Ja, ich glaube auch. Das Gute ist ja, für euch wird es eigentlich nur noch besser. Ich meine, ist ja immer so, bei so wenn man so Merchern über Übernahmen und sowas spricht, haben wir ja noch nicht mal hier, aber da wird einem ja immer das Blaue vom Himmel versprochen, jetzt wird alles viel besser, jetzt müsst ihr nur noch viel mehr bezahlen, so ungefähr. Nee, wir bleiben weiterhin umsonst und das Schöne ist ja, ihr habt eine gewisse Regelmäßigkeit. Also das wäre jetzt so der klassische Benefit, der USP. Einmal die Woche bekommt ihr uns in der Regelmäßigkeit, ohne dass ihr irgendwie Überraschungsfolgen von uns bekommt, wie es
in den so wie jetzt Jahren diese Woche, so wo wieder drei genau. auf einmal draufgeknallt werden, ja, von zwei an einem Tag. Ja, das wollen wir einfach vermeiden und deswegen, wir werden auch, wie gesagt, dann noch live gehen, um dann, wenn dann Strange New Worlds zum Beispiel läuft oder wenn Game of Thrones da weitergeht und so weiter, für diese Highlight-Serien werden wir auch dann live gehen und dann gibt's sozusagen den Stream dann auch einfach als Podcast, ne? Das werden wir dann ungeschnitten dann rausballern, auch als Videopodcast, aber es gibt, wie gesagt, einmal die Woche eine produzierte Folge und ja, wir freuen uns natürlich auf eure Unterstützung, auf eure Abos, denn je mehr das jetzt dann abonnieren und da wirklich dann uns da Feedback geben, desto mehr Bock hat auch der Henning von Fernsehserien.de und desto größer können wir das auch aufziehen und dann haben wir vielleicht hier mal wieder ein paar richtige Stars sitzen, ja, und nicht nur die B-Ware, die C-Ware, der abgehalft hat, nein, haben wir wieder mal die größere da. So, also das soweit der Vorrede, ein bisschen, weil
dann gehen wir mal von den Stars zu Star Wars.
So sieht's aus. Da hat uns eine, nicht nur eine, sondern auf zwei, drei Wegen ein paar Nachfragen erreicht, wo denn die Intro- und die Outro-Musik hin ist und keine Ansage mehr. Ja, das hat folgenden Hintergrund. Zum einen ist es für mich eine enorme Arbeitserleichterung, weil ich einfach ein paar Arbeitsschritte bei der Post-Pro weniger habe. Das aber ehrlich gesagt nur der positive Nebeneffekt. Eigentlich war der Hintergrund, ich hatte es vorhin schon eingangs gesagt, die Retention Rate hochzuhalten. Man ist ja auch beim Podcasten immer getriebener des Algorithmus und die Retention Rate, also die Verweildauer, wie lange jemand einen Podcast hört, ist halt und vor allem in den ersten Sekunden ist auf Spotify entscheidend und die meisten von euch hören uns halt inzwischen auf Spotify und wenn ich da so eine lange Intro-Mucke habe, die war ja teilweise 30 Sekunden lang, dann droppt halt vom Start bis zum eigentlichen Podcast, bis es losgeht, droppt das halt teilweise auf 50% runter. Und das ist für den Algorithmus halt im Grunde genommen das Signal, die Leute hören rein und schalten ab. So. Und seit wir das jetzt Anfang des Jahres geändert haben, droppt das halt einfach auf 80% runter. So. Und das ist einfach ein schlicht und ergreifend algorithmischer Vorteil. Von daher, seht's uns nach, da sind wir auch ein bisschen getriebener, weil wir wollen das auch jetzt nicht in The Void einfach da rausballern. Void, ne, ihr könnt auch unseren Thunderballs Podcast hören, der kam heute auch raus. Das ist der Hintergrund der ganzen Geschichte, also da sind wir natürlich auch ein bisschen klickgeil. So, das soweit mal zu dieser Geschichte. Und dann nehme ich mal exemplarisch eine längere Mail raus, weil ich sage ja immer, längere Mails haben es verdient, vorzugelesen zu werden. Und in der Feedback-Ecke schreibt uns der Jascha: Hallo, ihr Nerdizisten. Ich bin seit vielen Jahren ein treuer Hörer eures Podcasts und freue mich jedes Mal, wenn es neuen Nachtrub gibt. Ihr versüßt mir einen mitunter recht trüben Arbeitsalltag ungemein. Eure Analysen und Meinungen zu den verschiedenen Serien und Filmen treffen auch oft genau meine Gedanken. Vielen lieben Dank, lieber Jascha, dafür. Kurz gesagt, macht bitte weiter so.
Ja, das machen wir ja. Also gut, danke, dass du so viele Jahre dabei bist. Die Serienchecker werden noch viel mehr Jahre da sein.
Oh, das sind, oh, boldly, bold, bold claim. Ah, das kriegen wir bestimmt hin. Ja, wir gehen ja jetzt schon ins 10. Jahr. Als 10. Jahr haben wir schon drüber. Wir haben bald die 500. Folge, ne? Also, bei Venetismus kriegen wir die 500. Doch, die kriegen wir auch, kommen wir noch ein paar Filme. Also, was schreibt der Jascha zu Andor Season 2? Wo Season 1 den Plot noch eher spannend mit der Jagd nach dem Mörder Endor in Gang setzt, beginnt Season 2 doch deutlich actionlastiger. Die Diebstahlsequenz hat dabei durchaus Spaß gemacht, aber mal ehrlich, ohne Ausbildung und mit falschen Hintergrundinfos einen Prototypen fliegen und dann noch mit waghalsigen Manövern vor erfahrenen TIE-Fighter-Piloten erfolgreich fliehen, das war für mich auch für Star-Wars-Verhältnisse etwas drüber. Auch schien mir der Fighter etwas zu robust, zerplatzen die Standard-TIE-Fighter in der Originaltrilogie doch gefühlt schon beim Schief angucken. Ja, das ist so ein bisschen so eine Canon Expanded Universe bla Fan-Theorie Sache, warum so die Standard-TIE Fighter nichts aushalten. Ich glaube, gemeinhin geht es dahin, dass man halt darauf setzt, dass das Imperium halt einfach sagt, ja, so ein 0815 Pilot, der ist halt expendable, ja, ersetzbar und austauschbar und nicht viel wert. Ich halte das ehrlich gesagt für ziemlich zu kurz gegriffen, weil ja, da würdest du ja keine Bekloppten mehr finden, die das machen. Also das ist ehrlich gesagt, glaube ich, so ein kleines Plothole im Lore.
Ich würde es noch nicht mal als Plothole sehen. Ich meine, in Endor wurde uns ja schon deutlich gemacht, dass das quasi ein neues Schiff ist, ein neues Raumschiff, eine neue Technologie, die eingeführt wird, mit der man erstmal klarkommen muss. Und vielleicht sind die ab dem Moment noch gar nicht so weit, auf diese Technologie so zu reagieren. Ich meine, im Kriegen werden vor allen Dingen Technologien ein Stück rausgehauen. Und ja, wenn so ein TIE Fighter am Anfang erstmal übermächtig ist, bis rausgefunden wird, welche Schwächen er hat, kann man ihn einfach nicht so leicht kaputt machen. Und das war jetzt der erste, der dann in die Hände der Rebellen gekommen ist.
Ja, ich meinte jetzt dafür, dass die normalen Standard-TIE Fighter einfach beim Angucken schon explodieren, weißt du, und dass die halt, ja, die Piloten ja, ich meine, du hast immer zwei TIE Fighter, die, ich glaube, die könnten schon wesentlich mehr gewinnen, wenn sie mal zu fünft angreifen würden, ja, oder so, ja, würde schon helfen. Aber ja, in der Masse, das ist halt genauso, das war für drei Filme in Ordnung, jetzt wo du so viel Content hast, fällt dir halt irgendwann auf, dass Sturmtruppen halt nichts treffen, weißt du, und in der Masse fällst dir dann irgendwann auf. So.
Ja,
so
aber trotzdem, weiterhin nochmal, also du kannst mich gerne korrigieren, weil so tief bin ich da nicht mit drin. Ich habe das so verstanden, in Andor, das ist so das erste Modell dieses Typs von
TIE Fighter. Nein, du verstehst mich falsch. Ich rede vom ganz normalen TIE Fighter, vom ganz normalen Piloten. Die sterben, wie die fliegen. So. Und ja, der Lore geht dahin, geht der Lore geht. Ja, das, ich verstehe deinen Gedankengang gar nicht, wo der meinen widerspricht beziehungsweise ergänzt. Kann dir gerade nicht folgen.
Dann versuche ich nochmal zu erklären, ja, oder beziehungsweise vielleicht flieg ich da einfach falsch. Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir den TIE Fighter in Andor sehen, ist doch noch nicht da rumgeflogen. Bisher gab es doch noch keine TIE Fighter, oder? Das ist doch das erste
Nein.
Okay, dann habe ich es falsch verstanden, ja.
Also der TIE Fighter, den du in den ersten drei Folgen siehst, TIE Advanced Defender irgendwas, keine Ahnung, das ist ja eine Weiterentwicklung des Standard TIE Fighters, den es schon gibt. Den siehst du ja auch die ganze Zeit schon.
Dann habe ich
den Standard TIE Fighter gibt's die ganze Zeit schon.
Dann war es doch ein besonderes Modell, was der da geflogen
hat. Exakt. So, das ist ein besonderes Modell. So, ja, den Standard TIE Fighter, den gibt es schon die ganze Zeit und der geht halt beim bloßen Anschauen ja kaputt und so, ja, weil der ja keine Schilde hat. Das ist ja auch im Lore so schon immer. Also X-Wings haben Schilde, sind deswegen langsamer und teurer und TIE Fighter sind billig und massenhaft so praktisch wie die russischen Panzer. Ja, die fliegen halt auch sofort in die Luft beim kleinsten Beschuss, wohingegen halt so ein Abrams oder auch ein Leopard, der fliegt zwar auch in die Luft, aber die Besatzung bleibt heil. Ja, das siehst du jetzt ja auch im Ukraine-Krieg immer so. Und so musst du es dir irgendwie vorstellen. Nur ist halt eben der Punkt, und während ich sage, widerspreche ich mir auch, weil die Russen finden ja auch die ganze Zeit Bekloppte, die sich in diese Todesmaschine hocken. Ja, also ich wollte mich da nicht reinsetzen, aber so, und jetzt ist halt eben die Geschichte, das, worauf ich hinaus wollte, ist, dass der Lore im Star-Wars-Universum halt so geht, naja, das Imperium sieht seine Piloten halt als austauschbar, als expendable an und kümmert sich, will deswegen einfach Masse statt Klasse haben. Deswegen haben die halt alle nichts drauf. Wenn die da zu zweit oder zu dritt irgendwie gegen so einen X-Wing-Fighter oder gegen einen Helden kämpfen, weil, ne, die können halt alle nichts. Dafür sind es halt viele. Mhm. So, und in der Masse, Quantität hat ja auch seine eigene Qualität. So. Aber dadurch, dass wir ja dann auf dem Bildschirm oder im Kino ja nur TIE Fighter sehen, die explodieren, wird's halt in der Masse, wie wir es präsentiert kriegen, halt ähnlich albern wie Stormtrooper, die nichts treffen. Kannst du mir jetzt folgen?
Ja, ich kann dir jetzt folgen und jetzt habe ich es auch mehr verstanden. Ich habe nebenbei, also weil im Unterricht habe ich früher auch immer gelesen, während andere mir was vorgetragen haben. Und dann wurde ich von Lehrern da öfter ermahnt, dass ich dann doch zuhören
soll. So hörst du mir zu.
Ja, so höre ich dir zu. Das Ding wird wohl, weil man googelt ja alles heutzutage ganz schnell noch mit, das ist jetzt dieses Mal keine KI. Das Ding heißt wohl TIE Avenger.
Richtig, ganz genau.
TIE Avenger in einem Videospiel von 1994 erstmal eine Rolle. Das ist jetzt ein Zitat von GameStar, die das mit reingebracht haben. Okay, das ist also wirklich eine Variante davon. Und ist das dann der gleiche, den Darth Vader fliegt?
Naja, das ist sozusagen der, wie heißt das im Auto, beim Automobilbau, die Concept Car. Ja, von dem dann halt so ein TIE Advanced und Vader hat ja so einen modifizierten TIE Advanced. Dann abgeleitet wird, ja, genau.
Okay.
Wir halten uns auch schon viel zu lange auf, eigentlich wollten wir nur kurz darüber sprechen, ja, warum das so ist. Also er schreibt ja noch weiter. Leider fiel das Pacing dann genauso wie bei Season 1 auf fast unerträgliche Weise ab. Hätte man doch erwarten können, dass nach der Straffung von den weiteren 4 Seasons auf nur eine das Pacing etwas höher ausfallen würde. Nicht auszudenken, hätte man die ersten 3 Episoden auf eine ganze Season ausgewalzt. Seitens Disney eine gute Entscheidung, dass man jetzt immerhin die Seasons in 3er-Pack serviert bekommt. Ja, das hatten wir im letzten Mal ja auch schon gesagt, das tut dem Ganzen wirklich gut.
Genau.
Dafür, dass die Serie Andor heißt, hatte der Gute in seiner eigenen Serie bisher herzlich wenig zu tun. Die ganze Inszenierung auf Yavin wirkte für mich wie eine narrative Zwangspause, um Andor künstlich auf Abstand zu halten, bloß nicht zu früh auf Bix und die anderen treffen zu lassen. Dass er dann am Ende in letzter Sekunde den Tag retten soll, war fast schon zu offensichtlich. Auch der Versuch, die Uneinigkeit der Rebellion darzustellen, kam für mich nicht recht zur Geltung. Stattdessen gab es konfuse Dialoge und eine Szene, in der man diesem Haufen Grenzdebiler dann auch noch beim Schnick-Schnack-Schnuck-Battle zusehen musste. Ernsthaft, ich fühlte mich dabei etwas mehr veralbert als unterhalten. Ja, das hatten wir ja auch ein bisschen rausgearbeitet, dass das, was sie da sagen wollten, sehr konstruiert und sehr holprig daherkam.
Ja, und außerdem, wir haben ja auch schon öfters drüber gesprochen, dass Andor in seiner Serie, sie ist nach ihm betitelt, aber oft wird er so ein bisschen aufs Nebenschauplätze abgestellt, aufs Nebengleis verfrachtet. Bleibt auch übrigens in diesen Folgen weiterhin ähnlich. Ich habe für mich jetzt intern so ein bisschen festgelegt, dass es ähnlich ist wie bei How I Met Your Mother. Da sollte es ja auch eigentlich nur um den Hauptcharakter gehen und dann haben wir ein ganzes Ensemble. Ich sehe es als Ensemble-Serie, die jetzt zufällig den Titel Andor bekommen haben, weil er so ein bisschen der Fokuspunkt von vielen Dingen ist.
Weil sie nicht schon wieder irgendwas mit Rise oder sowas machen wollen, so Rise of the Rebellion oder Dawn of the Rebellion oder irgendwie so ein Kram, das wollten sie wahrscheinlich nicht machen.
Und ist leicht zu merken, der Name.
Ja, das stimmt auch. So, er schreibt weiter. Etwas überraschend fand ich den Tod von Brasso. Hätte ich doch gedacht, dass seine Rolle möglicherweise noch mehr Gewicht bekommt. Da kann man mal sehen, was passiert, wenn Sturmtruppler ausnahmsweise mal treffen. Gut, dass der Truppler das nicht mehr weitersagen konnte, sonst hätte das Imperium Ende womöglich noch die Oberhand behalten. Zu Cyril und Deirdre, die nun ein Paar sind. Das war für mich auch etwas überraschend, aber nicht gänzlich unerwartet. Gab es doch in Season 1 zumindest Andeutungen, die grob in diese Richtung zeigten. Ich denke, daraus könnte noch eine ganz interessante Dynamik entstehen. Dass Cyril seine Kompetenzen gerade mal wieder überschreitet, wissen wir ja. Und wie ambitioniert Deirdre ist auch, hatten wir ja schon gesehen. Zusammen mit dem Mon Mothma-Lufen-Plot ist die Handlung um Deirdre und Co. für mich das bislang Spannendste. Hier wirkt die Inszenierung homogener und die Dialoge insgesamt etwas ausgefeilter. Ja, das sehe ich genauso, dass für mich wirklich gerade die Deirdre-Geschichte so für mich so ein Highlight. Wir können dann auch gleich nochmal über sie im Besonderen sprechen. Sehe ich ganz genauso. Trotz der Kritik, alles in allem macht die Serie weiterhin Spaß. Jenseits von Jedis, Lichtschwertern und Altbekanntem auf erfrischende Art und Weise neben The Mandalorian in meinen Augen die bislang beste Star Wars-Serie. Und wenn die Handlung wie in Season 1 an Fahrt gewinnt, dann wird es auch sicher so bleiben. Wer hätte das gedacht? Eine Serie, die keiner brauchte, zum Film, den keiner wollte, wird am Ende paradoxerweise zum womöglich besten, was das Star Wars-Universum in den letzten Jahren hervorgebracht hat. Viele Grüße, Jascha.
Ja, aber absolut richtig. Ich meine, vielleicht ist es auch genau deshalb eine gute Serie, weil keiner damit gerechnet hat, weil es einfach nicht diese Last der Hauptteile, dieser Last der Legacy tragen muss. Natürlich hat es irgendwie schon damit zu tun, weil wir auf Rogue One zugehen, was mittlerweile einer der beliebtesten oder zumindest damals schon ein Kultfilm mehr oder weniger fast ist und an Bedeutung in diesem Franchise gewonnen hat. Und das sich etwas freier bewegen konnte als vielleicht so Mainline-Produkte wie die verschiedenen, wie es jetzt auch Mandalorian und so haben, dass sie sich mehr und mehr festzurren in einer Mythologie, die einfach aufgeblähter und aufgeblähter wird, während so eine Serie wie Andor dann doch mit ganz anderen Elementen rumspielen darf und kann und deshalb auch mehr Freiheiten hat und deshalb auch besser sein kann, weil es mehr ein Autorenprodukt ist und nicht ein Franchise-Produkt.
Ja, ich habe mir mal die Zuschauerzahlen so weit verfügbar und so weit glaubhaft, ne, mal gezogen und mal geguckt. Das ist leider einfach, und dann sind wir wieder beim Namen, etwas, das doch nur, sag ich mal, die üblichen Verdächtigen hinterm Ofen hervorlockt. Wo Kenobi noch so knapp 2,4 Millionen Zuschauer bei der ersten Folge hatte, mit Abstand die größte Zuschauerschaft aller Star Wars Serien, dümpelt mit Anführungszeichen Andor eher so bei den 1,2, 1,5 Millionen Zuschauern, also knapp bei der Hälfte rum und ist damit so in einer Reihe mit Ahsoka und der dritten Staffel Mandalorian und so weiter. Also das ist jetzt kein Name, den der Casual-Gucker so auf dem Schirm hat, wie wenn du halt eben das Ding Kenobi nennst oder was weiß ich, wenn die bei Star Trek eine Serie rausbringen, die dann Spock heißt oder so, ja. Das kennt dann auch meine Mutter, ja, und dann schaltet die vielleicht mal ein, weil die ja sagt, ach, den kenne ich noch von früher, ja. Das ist bei Andor halt einfach nicht der Fall. Punkt. Ja. Ja. Und von daher, ja, also es ist und bleibt leider aktuell eine Nischenserie, bei der ich aber glaube, dass die, genau wie Rogue One, über die Jahre noch, die wird, ist wie Deep Space Nine. Das mochte am Anfang auch keiner und das ist erst so hinten rausgekommen, ja. Jetzt hast du natürlich hier keine 7 Staffeln, aber das ist so ein Ding, wenn das erstmal in seiner Gänze da ist, dann wird das seine Fans außerhalb des Hardcore-Fandoms finden, bin ich mir ganz sicher.
Dann kann man es auch noch mehr empfehlen und es ist sehr, sehr bingebar.
Ja, es muss wahrscheinlich einfach nur noch ein Lego-Set dazu geben. Ja, sobald es ein Star Wars Lego-Set gibt, ja, so ein überteuertes UCS mit Aufklebern, ja, und Farbseuche, ja, Grüße gehen raus nach Frankfurt, ja, dann wisst ihr, dann ist es Mainstream angekommen. Also solange es das nicht gibt, dann ist es nur eine Nische.
Ja, aber so ein Lego-Set, das ist ja dann auch, wir haben ja eine Serie, die eher an Erwachsene gerichtet ist. Da müssen so eine Hot-Toys-Kollektion dabei rauskommen, so edle Merch-Sachen.
Ja, sag ich ja, so ein UCS, ne? Also so ein Lego-UCS-Set, so ein 800-Euro-Ding, so ein überteuertes.
Ja, okay. Ja, aber ich glaube, die Serie geht in eine andere Richtung. Ich glaube, die kann man mehr und in Zukunft auch mehr als Prestige-Drama verkaufen an eine Zielgruppe, die vielleicht sowas wie, es ist nicht bei Disney Plus, mir fällt jetzt gerade House of Cards und so ein. Das wird dann den Leuten im Algorithmus empfohlen, die sowas Ähnliches sehen.
Gut, dann würde ich sagen, lass uns mal einsteigen in die Folgen 4, 5 und 6. Ich habe mir gedacht, weil es sich ja anbietet, besprechen wir das so ein bisschen paarweise. Ja. Mhm. Weil das muss man ja sagen, wie hatte Lukas Schorsch gesagt, ne, everything rhymes, ja? Ja, und auch hier muss man sagen, dass das wirklich wunderbar parallel aufgebaut ist, ich meine, auch von den Paaren her, ja, wir haben ja also Andor und Bix, wir haben das Pendant dazu mit Deirdre und Cyril, wir haben Mon Mothma und Lufen, wir haben Vel und Cinta, wir haben aber auch den Widerstand von Gorman und die Rebellion versus das Imperium. Man könnte sogar Saw Gerrera und Krennic irgendwie zusammenfassen, deswegen werden wir diese Folgen jetzt mal so ein bisschen paarweise besprechen. Aufgefallen ist mir das, sag ich mal, neben dem Offensichtlichen, als Lufen und sich bei seiner und der Lufen sich beschwert und Deirdre beschwert sich auch beim ISB, dass sie alle in Infos ertrinken. Ja, der Nachrichten-Overkill. Ja, sie alle beide nicht mehr wissen, was sie da machen wollen. Aber gut, steigen wir ein bei Andor und Bix. Also wir haben einen Zeitsprung, der war ja klar, ein Jahr. Und die beiden leben jetzt also auf Coruscant, weil es ja eigentlich immer ganz gut ist, sich vielleicht da zu verstecken, wo man sozusagen mitten im, ja, wie heißt es, in plain sight, ne, also so direkt unter den Augen zu verstecken, wo einen keiner vermutet. Und ja, die Bix, die leidet immer noch unter den Albträumen durch die Folter von dem Dr. Gorst. Und der Cassian ist ein bisschen überfürsorglich und will eigentlich irgendwie nicht so raus. Sie sind in so einer konspirativen Wohnung. Und ja, wie fandst du diese Geschichte, diese Love Story, auch mit der Rache später an dem Dr. Gorst? Wie fandst du so diesen Bix Story Arc?
Ich fand ihn ganz gut, weil, ich meine, wir haben ja letztes Mal schon darüber geredet, dass die ganze Story von Bix eher ungewöhnlich ist für das, was wir im Star Wars Franchise bisher präsentiert bekommen haben an Stories. Und das ist ja jetzt nur konsequent, dass es so weitergeht, dass ihr Trauma noch weiter erforscht wird und das, was das mit einem macht. Nicht nur die Folter, die sie erleiden musste in der letzten Staffel, nein, auch die Ereignisse, die jetzt aus den ersten Folgen stattgefunden haben, dass sie die irgendwie verarbeiten muss. Und solange es keine entsprechenden Aufträge für sie gibt, dass man natürlich auch sehr stark in seinem Kopf dann unterwegs ist. Gerade wenn man sich verstecken muss und erstmal untertaucht, dann muss man mit dem klarkommen, was alles auf einen eingeprasselt ist. Und das hat dann auch mit Missbrauch von Substanzen zu tun, das hat dann mit schlecht Schlafen zu tun, das hat dann mit allem zu tun, was so eine klassische posttraumatische Belastungsstörung mit sich innehaben. Und deshalb fand ich es faszinierend, wie das hier rübergebracht wird, auch wenn es jetzt in diesen Folgen wirklich so ein Nebenstrang ist. Ich hatte eben schon gesagt und unser Hörer hatte das ja auch in seiner Mail geschrieben. Andor ist hier wieder auf dem Abstellgleis, beziehungsweise ist hier eher in so einer Nebenstory dabei, wo es hier noch mehr um das geht, was mit Bix zu tun hat, als das, was mit ihm zu tun hat. Deshalb, ich fand den Aspekt dieser Story, auch wenn der nicht viel Zeit bekommen hat, fand ich ganz spannend.
Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil man auch mal so einen Drogenmissbrauch im Star-Wars-Universum sieht, haben wir auch noch nicht gesehen.
Ja, ich hatte mir gedacht, als ich diese Kanüle gesehen habe, in welchem anderen Franchise war das, wo man das in die Augen bekommen hat? Wer hat sich nochmal in den Augen gepimpt mit sowas?
Ja, genau, ich habe das Bild vor mir. War das bei Blade Runner, dem zweiten Blade Runner? War das da oder war das bei
Blade Runner gewesen? Nee, das ist irgendwas anderes, wo die.
Also es war definitiv nicht im ersten Blade Runner, wenn dann im zweiten. Oder war das, ihr wisst das da draußen, schreibt es uns in die Kommentare oder schreibt es mir. Jetzt bin ich gerade in welchem, ich weiß, okay, genau. War das ein Alien-Ding? Nee, Alien war das auch nicht. Das war irgendwie so ein dystopisches Teil, oder war das vielleicht?
Und da haben die genau diese Kanülen, die man eigentlich als Pipetten für die Augen nutzt, genommen, die sie jetzt bei sich auf die Zunge geträufelt hat.
Ja, irgendwie sowas in der Art war das da. Aber irgendwo war das mit den Drogen ins Auge rein. Ich weiß nicht mehr wo. Ihr wisst es bestimmt, schreibt es uns. Ja, ich meine, der Kästchen, der kriegt ja wenigstens ein bisschen was zu tun. Ja. Er muss ja dann nach Gorman reisen unter dem Next-Decknamen Varian Sky, gibt er sich als Modedesigner jetzt aus und muss da den doch sehr, sehr stark von der französischen Resistance angehauchten Widerstand beleben.
Ist das Französisch, was die geredet haben, oder eine Abart von Französisch?
Nein, das war kein Französisch, aber es war natürlich ganz klar phonetisch. Das war wie wenn so Habe Kerkeling irgendeine Sprache nachmacht und dann so Pseudo-Finnisch redet. Mhm. So ungefähr war das.
Ich habe nicht Französisch in der Schule gehabt, deshalb konnte ich es nicht wirklich zuordnen.
Nee, also es war es jetzt nicht, also ich habe auch erst so überlegt, was ist denn das für ein französischer Akzent? Also ich bin jetzt auch nicht so gut in Französisch, aber nein, das ist eine Kunstsprache, aber das war ganz witzig. Ich meine, klar, die rennen ja auch so rum, das ganze Set-Design da schreit ja geradezu Art Deco und
Fashion-Designer und ähnliches, ne, das passt auch.
Ich meine, das trifft ja schon dazu, ich meine, die Franzosen waren ja wirklich, ja, gerade bis nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Franzosen eigentlich was ihr Export angeht, wirklich auf Luxusartikel beschränkt, ja. Ein paar Parfümfressen und Klamotten. Und gut, ist heute eigentlich auch noch so. Jetzt kommen noch ein paar Autos dazu. Aber das passt schon so. Und ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass eigentlich diese ganze Endor-Story auch unglaublich viele Anleihen so aus den Widerstandsgeschichten vom Zweiten Weltkrieg so nimmt. Und das erkennt man da auch mit den ganzen Doppelagenten und so weiter und so weiter. Das macht dann auf jeden Fall schon Sinn. Und dann hast du halt hier eben eine Widerstandsgruppe auf Gorman, die eben diese nützlichen Idioten sind, von denen Deirdre gesprochen hat, weil, ja, das sind halt Tuchhändler und Klamottendesigner und keine Kämpfer.
Ja, und ich fand es auch gut, wie die Serie einfach mit unseren Erwartungen spielt und diese Erwartungen vielleicht auch das eher untergräbt. Weil in dem Moment, wo Cassian nach Gorman hin sollte, dachte ich, der trifft jetzt auf Cyril, dann erkennt er den und dadurch gibt's irgendwelche Verflechtungen. Aber nein, Cyril in dem Moment reist nach Coruscant, während er drüben ist und quasi mit denen, die da drüben sind, vom Imperium auch gar nichts zu tun hat.
Ja, und dann den Plan von der Gorman Front so schlecht findet, ja, dass er sagt, alles Idioten hier, ich gehe wieder, ja, mach ich nicht. zu viele Idioten hier, von Idioten umzingelt. Und ja,
ja,
es
ist
dann
halt
muss
wie bei jeder Profession, der sich mal eben schnell bei Google einliest, der ist halt nicht der Experte unbedingt in solchen Dingen.
Ja, und dann schicken sie Val und die hat dann auch einen richtigen Plan und sie macht dann das auch richtig, aber ne, man ist halt von Idioten umzingelt und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich ja gar nicht mit gerechnet, weil ich hatte ja beim letzten Mal noch gesagt, naja, die Sinta würde vielleicht die Val sogar töten müssen oder so, weil sich das eben ergibt, aber da lag ich falsch und dass Sinta drauf geht, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet, weil ich dachte, die bleibt uns die nächsten paar Folgen noch so als Hit-Girl erhalten.
Ja, und das Lustige ist ja, dass die Schauspielerin, die dahinter steht, die Varada Thithu, wie auch immer sie ausgesprochen wird, mittlerweile der neue Companion vom aktuellen Doctor Who ist, seit ein paar Folgen eingestiegen ist und auch in den ersten Folgen von Doctor Who mindestens ein oder zweimal angeschossen oder erschossen wurde.
Die Rede, die dann Sinta Val infolge des Todes von Sinta hält, beziehungsweise wie sie den einen Typen da fertig macht, die war auch schon gut. Das war schon stark abgeliefert.
Ja, das war extrem. Da merkt man die ganze Verzweiflung, die ganze Wut, wie sie aus ihr rausprescht. Das ist klar. Der kann einem schon leid getan haben, aber das wird ihn, wie sie auch da betont hat, das wird ihn für den Rest seines Lebens prägen und hoffentlich da nochmal was Sinnvolles dabei rauskommen. Aber so ist es entsprechend auch in Kriegen und in Widerständen und Rebellionen. Das ist nicht so, wie man sich's vorstellt in der Fantasie, sondern meistens stirbt man oder sterben Leute da ganz unbedeutende und ganz banale Tode, die keine Heldentode sind. Und nur so können Rebellionen trotzdem stattfinden.
Das kann man an der Stelle mal eben kurz zu Saw Gerrera rüberkippen, weil das passt gerade so gut. Ja,
ja, gerne.
Weil ja der Saw, wir kommen dann wieder zu Gorman und wir kommen dann noch zu Deirdre und Cyril und zum Imperium und so weiter zurück, aber lass uns eben kurz Saw Gerrera einschieben, weil du genau das eben gesagt hast, nämlich, ja, Expendables, ja, man stirbt halt eben für the greater good und genau das ist ja, was eigentlich Saw Gerrera ausmacht und sein Extremismus, ja.
Ja.
Und wie findest du diesen Saw Gerrera Plot grundsätzlich? Ich weiß ja, dass ich an Forest Whitaker ein bisschen die Geister scheiden. Forever Nerd Girl hier kann den Schauspieler jetzt nicht so ab. Ich finde ihn ja großartig. Ich kann ihn immer sehen. Mhm. An der Stelle kann ich auch nur empfehlen, der letzte König von Schottland über Idi Amin wurde. Das ist ganz sensationell. Also kein einfacher Film, aber wirklich großartig. Wie fandst du diese ganze Geschichte auch mit dieser Uroniumsucht? Vielleicht sollte man an der Stelle nur mal kurz erklären, was denn dieses Uronium oder Ryan ist. Das ist nämlich bei Star Wars sozusagen der Treibstoff für alles. Also das ist das Benzin, das Öl. Ja. Und alle Raumschiffe, also wird betrieben. Und das ist hocheffizient, ja, deswegen ist das, braucht man da nicht so viel, um da ewig weit zu fliegen, aber das ist sozusagen der Treibstoff, der ist natürlich auch explosionsgefährdet und hochentzündlich und wird dann anscheinend, so wie wir das jetzt ja gelernt haben, in solchen Minen unter Zwangsarbeit gewonnen.
Ja, und ich bin komplett bei dir, Forrest Whitaker. Ich finde ihn, ist für mich ein großartiger Schauspieler. Er hat eine sehr markante und eigene Art und das bringt er auch in extrem allen Rollen, in denen er unterwegs ist, mit rein. Er spielt, glaube ich, nie diesen typischen Charakter. Er spielt meistens irgendjemand, der ein bisschen kaputt ist, der ein bisschen seltsam drauf ist. Okay, so könnte man ihn dann doch wieder typisieren, dass er genau diese Rollen übernimmt. Aber diese, wir sagen es so oft, in diesen Grautönen unterwegs ist und eher ins Schwarze rüber wechselt als ins Weiße und entsprechend wirklich ein sehr zwiegespaltener Charakter ist. Das haben wir ja auch wir haben ihn ja auch schon in der ersten Staffel gesehen, wie er in dieser großartigen Szene auf Lucen trifft und zwei wunderbare Schauspieler einfach mal gegeneinander spielen konnten. Und das ist hier ähnlich. Man muss ihn einfach mal ein bisschen mit dem Material laufen lassen und dann macht er was Eigenes daraus. Und vor allen Dingen dieser Terroristen, der ist ja mehr Terrorist als alles andere. Er ist zwar auch ein Rebell, aber er ist mehr ein ruchloser Terrorist, der einfach den die Wege sind für ihn Mittel zum Zweck bei dem Ganzen. Und das spürt man in jeder Szene. Und das merkt man auch bei dem Typen, den er dann eiskalt einmal abknallt und wie er überhaupt seine Gefolgsleute betrachtet. Die sind für ihn ja Tools, die sind für ihn Werkzeuge, um zu seinem Ziel zu kommen.
Ja, Kanonenfutter.
Ja, ne? Kanonenfutter.
Und das sagt er ja auch dem Willman. Und ja, man erkennt natürlich dann schon ganz clever, dass dieser Pluty, dieser andere Mechaniker, dass der als Serien anfängt halt so auszuhorchen, ne, dass er dann eigentlich nur wissen will, wo sie als nächstes angreifen. Die Partisanengruppe ist ja auf dem gleichen Planeten stationiert, wie auch bei deinem Lieblingsfilm, ne, ich habe schon wieder vergessen, wie der zweite heißt. The Last Jedi, genau.
Ja.
Ist ja die gleiche Location, wo dann auch später die Resistance dann sich formiert. Ich glaube Dakar, genau, heißt der Planet. Und das war also ganz witzig zu sehen, so klein reingeschmissen, und das war echt ganz, ganz, ganz nett. Und auch, was auch interessant war, wir haben ja Saw Gerrera zum ersten Mal in Rogue One dann gesehen, auch zum ersten Mal on screen, der wurde dann später erst in Rebels und so weiter noch nachträglich dann nochmal ein bisschen ausgebaut, der Charakter, und er hatte ja da schon dieses Atemgerät, und man hat sich immer so ein bisschen gefragt, oh, wieso ist das hier jetzt so ein Rebellen-Darth Vader oder so ein bisschen, ne? Der klang auch so ähnlich, dieses Atemgerät. Jetzt wissen wir, wo es herkommt. Der gute Mann schnüffelt Klebstoff, beziehungsweise in dem Fall halt Uranium, da ist er süchtig nach, und wahrscheinlich ist das gar kein Atemgerät, sondern wahrscheinlich eine konstante Zufuhr von dem Zeug. Das erinnert mich dann so ein bisschen an Helmut Schmidt, der ist ja auch als Kettenraucher über 90 geworden, und da haben die Ärzte auch gesagt, ey, pass auf, in dem Alter, jetzt muss ich auf zu rauchen. Jetzt ist auch egal, und wenn du jetzt aufhörst mit Rauchen, sind die körperlichen Belastungen des Entzugs viel zu heftig, rauch einfach weiter, bis du umfällst.
Ja, jein, aber in Rogue One wird er ja gar nicht mehr so alt, es sind ja nur noch 3 Jahre bis dahin.
Ja, das stimmt, in Rogue One ist er aber schon körperlich auch am Ende, weißt du, meine ich halt damit.
Ja, okay.
Ja, er braucht dieses Atemgerät, um überhaupt noch über die Runden zu kommen, und ist eigentlich schon am Ende seiner körperlichen Kräfte, geistig sicherlich noch nicht, aber seiner körperlichen Kräfte. Und du merkst ja dann auch, ich habe mich immer so ein bisschen gewundert, warum er so, ich meine, das kann man jetzt nachträglich randichten, ne? Das wird wahrscheinlich beim Schreiben nicht so gedacht sein. Aber er guckt doch sehr, wenn man sich Rogue One anguckt, und da wird ja der Planet nicht, also die Stadt wird ja dann zerstört vom Todesstern, nicht der ganze Planet, oder wird der ganze Planet zerstört? Ich glaube nur die Stadt.
Nee, nur die Stadt, ja.
Nur
oder
die Stadt,
Region.
Ne? Und ja. Die Region, genau. Und er schaut ja dann sehr, ja, fast schon glücklich in diese Explosion rein. Und das könnte man natürlich im Nachhinein jetzt dann so deuten, da sagt, na gut, dass er halt eben sagt so, okay, ich bin auch nur Kanonenfutter und es geht ums Greater Good und mein Leben ist sowieso schon, mein Körper ist dahin, also endlich, ja. Und seine Schwester ist ja schon lange tot und er hat zig Traumata, also von daher, ja, durchaus interessant, die ganze Geschichte, und dann am Ende mit dem Conclusio in Rogue One ja durchaus eine sinnmachende Sache.
Ja, das ist ja das Schöne an guten Produkten oder guten Filmen, wie sie geschrieben werden, wenn man die Möglichkeit hat, dafür Prequels zu schreiben, dass die offen genug formuliert worden sind, um solche Sachen noch reindeuten zu können, ne, um sie auch nachher schreiben zu können. Wir haben schon ganz oft gesagt, man muss es nicht alles ausfüllen und man muss nicht jedem Ding eine kleine Backstory geben. Ein Alien muss nicht komplett entmystifiziert werden, aber gerade sowas bringt dann doch noch eine gewisse Tiefe damit rein, die man vorher vielleicht nicht erwartet hätte.
Ja, absolut. Und dann ist es auch nicht aufgesetzt, weißt du, dann fügt sich das so in das Ganze zusammen und das macht dann auf jeden Fall auch Sinn. Springen wir zum nächsten Pärchen, Mon Mothma und Lufen. Ja, die könnte man vielleicht dann auch entgegensetzen, Krennic und dem ISB-Commander. Ja, das wären so für mich so diese zwei Pärchen, die da so gegenüberstehen und die ja witzigerweise auch alle mit den gleichen Problemen zu kämpfen haben. Wir haben es vorhin schon gesagt, zum einen mit dem Informations-Overkill, der sich einfach nicht mehr beherrschen lässt, mit inkompetenten Mitarbeitern und damit, dass ihre Machenschaften auch geheim bleiben müssen, und zwar sowohl die der Rebellen als auch die von Krennic respektive vom ISB. Also niemand kann offen seinen Machenschaften hinterhergehen, sondern alle bedienen sich Heimtücke, Tricks, Täuscherei und auch Mord.
Und das haben wir ja hier beim, wie wir es schon vermutet haben, der Mord an einen anderen Typen, der wurde nie mehr gezeigt, der wurde jetzt offiziell ja in Kauf genommen, dass da was passiert ist. Und wir sind ja jetzt auch wieder ein Jahr später, wo die noch tiefer in das Ganze eingestiegen sind und eigentlich noch tiefer in die ganze Misere reinkommen, mit der sie da konfrontiert werden, wo Luthen, der ja überall quasi sich eingeschlichen hat und auch überall seine kleinen Abhörgeräte hat, jetzt erste Mal auch in eine gewisse Bedrängnis kommt.
Ja, ganz genau. Und das war eine wirklich richtig spannende Szene.
Ja.
Und da sieht man mal wieder, wie spannend solche Szenen sein können, wenn man weiß, worum es geht. Wenn man weiß, was auf dem Spiel steht. Ja. Und das war wirklich richtig gut gemacht. Hat mich fast ein bisschen geärgert, auch wenn in dem Fall die Parallelmontage wirklich durchaus ein bisschen sinnvoller war, dass das immer unterbrochen wurde durch den Überfall auf Gorman. Mhm. Ja. Das war ein bisschen, fast sogar ein bisschen störend. So konnte ich mich ehrlich gesagt gar nicht so sehr auf das Gespräch oder auf das Wortgefecht zwischen Mon Mothma und Krennic konzentrieren. Und ich glaube, es hätte an Spannung ehrlich gesagt ausgereicht, wenn du dieses Wortgefecht zwischen den beiden gehabt hättest, die sich einfach von Kunstobjekt zu Kunstobjekt näher an die beiden, an die Wanze rannähern und du dann einen Luthen siehst, der halt die ganze Zeit lächeln muss und völlig panisch und bloß jeden Schweißtropfen vermeidend zu den beiden rüberguckt. Da hättest du diesen Intercut zwischen dem Heist und Gorman gar nicht mehr gebraucht. Ja.
Ich fand das schon ganz gut. Ich fand das schon ganz gut, dass sie sich nicht dafür entschieden haben, eins in den Vordergrund zu stellen, sondern beide gegeneinander ein bisschen ausspielen zu lassen. Weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt, oder ich habe mir die ganze Zeit die Frage gestellt, okay, was davon geht jetzt schief und was läuft jetzt gut? Weil wir haben ja bewusst zwei Dinge, die gegeneinander laufen und die beide nicht hundertprozentig gut ausgehen können, wo definitiv eins schief gehen muss oder sogar beide. Und eins ist gut gegangen, was man ja fast schon gedacht hatte, dass es Luthen sein könnte. Aber die haben die Spannung hochgehalten, indem sie gefragt haben, sind es die Rebellen, die es jetzt verkacken? Oder ist es jetzt Luthen, der es verkackt? Und das hat für mich zu noch mehr Spannung geführt, als wenn wir jetzt nur eine einzelne Szene von denen gehabt hätten, weil die ganze Zeit diese Frage im Hintergrund war, okay, geht beides schief, geht nur eins schief, wer gewinnt, wer verliert und was ist jetzt zum Untergang verdammt?
Ja, okay, aus der Warte raus hast du recht, kann man so sehen. Mir hat die Spannung bei dem einen gereicht. Also von daher, ich hätte, aber das war wirklich spannend, vor allem, weil du ja dann, und das ist ja das, sag ich mal, das Schöne am heutigen Storytelling oder am heutigen Serienstil, dass seit Game of Thrones Zeiten ist ja niemand mehr safe, also außer jetzt Endor, ne? Ja. Aber auch ein Luthen kann in der nächsten Folge schon über den Jordan gehen.
Definitiv. Ja.
Also ich meine, wer ist denn safe? Mon Mothma ist safe, Saw Gerrera ist safe und Endor ist safe. Ansonsten eigentlich keiner.
Sonst könnten alle draufgehen. Ich meine, es wäre schon spannend zu sehen, wenn sie Luthen am Leben lassen, was er dann noch für eine Rolle in diesem Franchise spielen kann, wo er vielleicht noch auftaucht. Aber ich glaube, wir sind uns beide einig, dass der draufgeht und dass der nicht überleben kann.
Ich gehe davon aus, dass bis zum Ende der Staffel der Bodycount sowieso relativ hoch ist. Also ich glaube, am Ende des Tages werden da nicht mehr viel übrig sein. Und weißt du, was ich halt auch noch sehen möchte? Da bin ich mal gespannt, wann das kommt. Und viele Botaner fanden den Tod, um uns diese Information zu bringen.
Okay.
Also da würde ich... Nee, stopp, halt, falsch. Das ist Return of the Jedi. Das ist der zweite Todesstern.
Ha! Okay, ja. Ha!
Hab da auch erst gedacht, ne? Hier da draußen. Ja, nee, ist Return of the Jedi. Ist eine andere Geschichte, machen sie bestimmt auch mal eine Serie zu.
Aber nichtsdestotrotz brauchen wir doch irgendwen, der diese Info vom Todesstern zuerst bekommt, um sie weiterleiten zu können.
Das stimmt, das fehlt noch. Und die, wie heißen die? Die Geonosier, die haben das Ding ja zuerst entworfen. Ich bin mal gespannt, ich glaube nicht, dass wir das noch sehen, aber ob es vielleicht noch erwähnt wird, denn da wurde der Planet ja auch eingeäschert, um keine Zeugen zu hinterlassen. Und da bin ich mal gespannt, ob das irgendwie noch erwähnt wird. Und ja, genau, irgendjemand muss das machen. Ist irgendwie gerüchteweise Mads Mikkelsen nochmal irgendwie involviert? Ich habe nichts mitbekommen, dass er da nochmal als, wie heißt der, als Gail, hau mich tot, ne? Dass er da nochmal eine Rolle hat?
Keine Ahnung.
Vielleicht auch nur als Hologramm oder sowas?
Nee, das wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass die Macher letztens noch genau nach der Folge, die wir letzte Woche besprochen haben, rausposaunt haben, ja, Vader und der Imperator werden hier definitiv nicht zu sehen sein, weil sie einfach zu große Charaktere waren, zu viel Einfluss in dem Ganzen haben, quasi diese Untouchables in dem Franchise sind und der Tony Gilroy sich gar nicht erstmal daran trauen wollte, weil es einfach nicht um die Akteure hier geht, sondern um die Kleineren, die versuchen dagegen zu arbeiten.
Ja, finde ich weiterhin auch gut. Ja. Finde ich weiterhin auch gut. Was ja auch interessant ist, sind ja auch diese kleinen Verweise so nicht nur auf die heutige Zeit, sondern ist dir auch aufgefallen, dass du kennst bestimmt auch den Spruch, wenn das der Führer wüsste. Ja, und genauso ist es ja hier auch. Also die Mutter vom Cyril, die fällt ja voll auf die Propaganda über Gorman rein. Und ich glaube nicht nur sie, sondern an ein oder zwei Stellen war das, glaube ich, auch noch so. Ja, wenn der Imperator davon wüsste, dann wäre das ja alles nicht so. Ja, wenn das der Führer wüsste. Ja. Und das war ja auch in der Nazi-Diktatur war das ja auch so eine Geschichte, dass viele Leute die Verbrechen der Nazis ja gar nicht dem Hitler jetzt wird der Stream auch schon wieder demonetarisiert, dem Hitler angedichtet oder angelastet haben, sondern nur sein Beamtentum und seinen Parteigängern, wo er dann auch immer gesagt hat, ja, wenn das der Führer wüsste, dann wäre das ja alles gar nicht so. Ja, das weiß der ja alles gar nicht, was da in seinem Namen passiert. Und das war also wirklich da interessant, so zu sehen, dass man hier, also ich meine, die Parallelen, ne, zwischen dem Dritten Reich und dem Imperium waren ja nicht nur uniformweise immer offensichtlich schon von Anfang an, aber das war natürlich nochmal so ein expliziter Satz, der da halt eben reingenommen wurde. Und das fand ich an der Stelle dann ganz, ganz gut. Nochmal zurück, also wir haben diese eine spannende Szene gehabt, wo der Lufen fast entdeckt worden wird, aber wird er dann eben nicht. Mon Mothma, die weiterhin versucht, Gelder zu beschaffen, ja. Wir haben den Lonnie, den ISB-Maulwurf, der im Grunde genommen auch dann versucht, nur immer seine Haut zu retten. Also das sind schon alles ganz spannende Konstellationen.
Und eine Sache, die haben wir letzte Mal erwähnt. Ja. Und die hatten wahrscheinlich auch viele andere, die darauf gehofft haben, dass es in der Serie irgendwie darauf hinausgeht, hat es auch überrascht. Und zwar, dass dieses Gorman-Massaker schon passiert ist. Das hatte ich ja letzte Mal angedeutet, dass das so ein Legends-Ding ist, was da mit reinkommt. Aber in diesen Folgen wurde ja klar, das Massaker ist schon mal passiert. Grand Moff Tarkin ist mit seinem Cruiser auf friedlichen Protesten gelandet und hat einfach ein paar Leute platt gemacht, wo wir gedacht haben, das wird noch kommen, aber scheinbar gibt's noch einen anderen Plan, wie sie das Fass auf Gorman zum Überlaufen lassen bringen wollen.
Genau, also es gibt einmal dieses Gorman, dieses Tarkin-Massaker, genau, das jetzt in den Legends und ja, wie du eben gesagt hast, da geht's darum, dass Herr Tarkin, weil er halt eben auf dem Platz landen wollte, halt 500 Leute einfach killen lassen. Ja. Und das ist eben jetzt das Tarkin-Massaker und auch das war, weißt du, so dieses Worldbuilding, einfach dieser Hotelpage, der das eben so droppt und sofort hat der mehr Backstory oder mehr Gewicht als etliche andere Charaktere in eigentlichen anderen Sci-Fi- und Franchise-Serien, die aktuell so rumlaufen. Ja, ja,
es fühlt sich einfach gelebter an.
Genau, es gibt aber noch ein anderes Gorman-Massaker, nämlich aus Star Wars Rebels. Und in Rebels, das läuft ja zeitgleich, also jetzt, ne, zeitgleich zu Endor läuft eigentlich sozusagen auch Star Wars Rebels.
Okay.
Und das findet 2 Jahre vor BBY, also Battle of Yavin, statt. Das heißt, das kommt noch.
Ja? Okay, das heißt, das werden wir wahrscheinlich nicht in Andor sehen, sondern dafür muss man Rebels gucken.
Nee, das wird in Rebels nur erwähnt, weil das dazu führt, dass Mon Mothma von ihrem Senatorenposten zurücktritt.
Ja? Aha, okay.
Und ich gehe, darf und sich endgültig der den Rebellen auch offen dann oder beziehungsweise als Anführer halt anschließt. Und hier gehe ich davon aus, dass Endor eigentlich auf dieses Massaker zusteuert. Ja, also
verstehe.
Wir sind ja jetzt vier, also in der übernächsten Season dann sozusagen, übernächsten Woche müsste das dann so sein, weil ja genau, weil diese Gorman Front, die löst das eben aus, weil die halt einfach dumm wie Brot sind. Ja. Mhm. Und
wir haben ja nur noch zwei Wochen. Wir haben ja diese Woche und nächste Woche, wo die nächste Episode
ist. Dann wird es in der letzten Woche sein.
Ja, okay.
Schätze ich mal. Genau. Dann wird es in der.
Aber Moment, wir sind doch jetzt.
Wird es nächste Woche sein.
Nächste Woche, ja. Wir sind jetzt drei Jahre vorher. Dann kommt zwei und dann ist es
nächste Woche. Genau, dann ist es nächste Woche. Okay, also dann ist das wahrscheinlich so ein bisschen so der, dann sehen wir dann das Jahr da drauf, den Aftermath davon,
ja.
Die Woche drauf. Ja, das kann gut sein. Ja, also das ist auf jeden Fall was, wo wir drauf hinaussteuern. Mon Mothma Lucen haben wir gesagt, lass uns noch ein bisschen ganz kurz über Cyril und Deirdre sprechen. Mir kam so der Gedanke, und das finde ich ja ehrlich gesagt ganz schön. Die längere Hörer, die schon länger bei uns sind, werden es wissen. Ich habe mich ja immer wieder so ein bisschen beschwert, dass ich ja eigentlich so die imperiale Seite die viel interessantere finde. Und man immer so bei Star Wars ja die Diskrepanz hat, dafür, dass die halt in den Filmen immer so als relativ inkompetent dargestellt werden, man sich halt eben wundert, okay, wie haben die es denn überhaupt so weit gebracht? Und hier sehen wir ja endlich mal, nicht an jeder Stelle, aber zumindest größtenteils, ja mal kompetente imperiale Mitarbeiter.
Mhm.
Ja? Und die auch, und da muss man ja, ich vergesse immer den Namen von dem ISB-Chef, das ist ja sogar ein guter Chef.
Ja.
Also der ist vielleicht ein bisschen harsch, ja, okay, aber er ist zumindest ein guter Chef, er hört sich das an, er weist die Leute an den richtigen Stellen zurück, ja, oder weist sie in ihre Schranken, wie der eine, der halt da ein bisschen sehr enthusiastisch für diese stumpfsinnige Aufgabe, die sie da kriegen, so, das ist meine große Ehre, ja, das fand ich dann sehr schön, wo er sagt, nein, das ist einfach nur ein Job, ja.
Ja.
Aber der halt eben seine Mitarbeiterin Deirdre an der Stelle auch ermutigt und die anderen, die da in dem Rat sitzen, sich ja teilweise in Kleinkriegen untereinander einfach dann am Ende des Tages in ihrer Karriere behindern. Ich fürchte allerdings, dass Deirdre leider auch diese Staffel nicht überleben wird. Also ich glaube, sie wird an ihren eigenen Ambitionen ersticken.
Ja, Partagas heißt er.
Ah ja, genau. Richtig. Und wäre das Imperium mit mehr so Kompetenz gesegnet, dann wäre das wahrscheinlich auch gar nicht dem Untergang geweiht gewesen. Aber so, ja.
Ja, man halt muss ja da,
man
muss ja weiterhin sagen, dass das Imperium, du hast den Kopf der Schlange abgeschnitten und damit war das Imperium mehr oder weniger erledigt. Das muss man ja auch ein bisschen durch die Filme betonen.
Ja.
Der Vader ist tot, der Imperator ist tot und dann hat keiner mehr die Befehlsmacht. Also können die anderen auch nicht ganz so kompetent gewesen sein, wenn die Macht so zentriert an der Spitze war.
Na, ja, du kannst ja auch wenig Kompetenz im Grunde genommen aufbauen, wenn gerade, ich sag mal, dann je höher du zur Spitze kommst, umso eher du halt von deinen Superiors halt gekillt wirst.
Ja.
Also, ja, ich denke, wenn man ein konsequentes klingonische Imperium durchdenkt, wird das in der Realität so auch nicht funktionieren. Ja, weil, glaube ich,
hatten wir ja durch die wechselnden Imperatoren.
Ja, genau, wenn halt jedes Schiff sozusagen frei Schnauze ihren Captain per Duell halt neu bestimmen kann, alle Nase lang, dann weiß ich nicht, wie gut das auf Dauer ist, um dann eben auch mal Erfahrung, Kompetenz und Wissen mal dauerhaft an einer Stelle zu halten. Deswegen glaube ich, dass halt eben sowas wie die Sternenflotte letzten Endes solchen Systemen immer überlegen ist und die Rebellen ja im Grunde genommen auch, oder jetzt bei uns, sag ich mal, halt auch, sag ich mal, westlich orientierte Streitkräfte halt eben autoritären Streitkräften auch auf Dauer überlegen sind, wenn einmal sozusagen eben der Verstand Oberhand gewinnt, ne? Aber du hast natürlich auf der anderen Seite hast du halt eben nicht die Quantität, ne? Und da hat ja vorhin schon, Quantität hat eben seine eigene Qualität an der Stelle.
Ja. Aber ja, wir haben Deirdre, die ja wirklich auch hier wieder die Fäden spinnt, um Cyril da auf Gorman zu platzieren. Und damit haben wir ja auch beide in der letzten Folge nicht gerechnet, dass der jetzt schon wieder eine neue Rolle da intus hat und quasi als Doppelagent agieren wird oder agiert.
Ja, und sogar gar nicht mal so schlecht.
Ja.
Also dieser Cyril hat sich wirklich durch nicht nur von seiner Mutter emanzipiert, sondern er ist auch nicht mehr so ganz der Loser. Er war ja am Anfang halt auch nur so ein, also im Schauspiel war er halt so ein bisschen so ein Loser, so ein Möchtegern. So, so ist es richtig gesagt. Ne? Kein Loser, sondern so ein Möchtegern. Und hier hat er jetzt aber an der Stelle ja wirklich dann mal auch clevere Kompetenz gewiesen. Sein Schauspiel im Sinne von, oh, eine Wanze, wie schlimm, das war noch ein bisschen hölzern. Ja. Aber ansonsten war das eigentlich schon ganz cool. Ich fand es auch witzig, dass dann dieses imperiale Büro für Normierung auch so einen Aufbau hatte wie so eine Sternzerstörerbrücke. Ja. Also wo oben so das Büro ist und dann dieser lange Steg. Da habe ich mir gedacht, so, oh, ich mal hier mit meiner Firma so Angestellte habe, will ich auch so haben. Ja. So ein Glasbüro hinten oben und dann so ein Steg, wo man an den Leuten vor lang läuft und dann müssen die alle mit dem Monitor zu mir sitzen, damit ich immer auf die Monitor gucken kann, damit jeder permanent beobachtet
wird. Natürlich. Und ich sag weiterhin, der Cyril-Darsteller, der Kyle Soller, könnte für mich auch der Sohn von Kyle MacLachlan sein. Der sieht so wie ein Klon von dem aus in seinen jungen Jahren.
Ja, und wenn sie mal Twin Peaks neu machen oder so, dann können sie den dann einfach besitzen. Ja. Besetzen mit.
Nee, aber das macht er gar nicht schlecht. Und dass er trotzdem immer noch nicht so hartgesotten ist wie so eine Deirdre, das merkt man ja auch in dem Moment, wo er einfach sieht, wie die eine erschossen wird und er dann erstmal ein bisschen panisch wird.
Ja, klar, ich meine, er ist am Ende des Tages natürlich ein Schreibtischtäter, ein klassischer, der jetzt ein bisschen sich aus der Deckung rausgewagt hat. Ja, aber der wird hinterher sagen, nachdem das Imperium gefallen ist, ich habe nur Befehle ausgeführt. Ja. Ich habe doch nichts Schlimmes gemacht, ich war dann nur im Amt für Normierung. Ja, ich wusste ja von nichts.
Meinst du, der überlebt das Ganze?
Ja. Würde ich das Drehbuch schreiben, würde ich ihn genau aus diesem Grund so als Küchenschabe des Universums so überleben lassen. Solche also natürlich wird der Zuseher denkt sich so ein schmieriger, ekliger Typ, ja, aber die Realität zeigt, so Leute kommen durch.
Okay, und dann könnte man ja doch in der Tat im Zeitalter von Mandalorian Kyle MacLachlan seinen Charakter spielen lassen.
Ja, das wäre geil. Da könnte man natürlich das machen, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Ich wüsste jetzt, ja, wir müssen dann eben, ja, und dann wird er vielleicht, ja, genau. Und der wird dann von der neuen Republik, also der wird schon gesucht, ja. Aber er taucht irgendwie ab und wie so die Kriegsverbrecher, die dann halt nach Südamerika abgehauen sind und dann vom Mossad gejagt wurden oder sowas, ja. Mhm. Das wäre.
dann könnte man ihn schön im Mando-Film zeigen, wie er da irgendwo auf Coruscant rumhängt.
Ja, genau. Das können wir machen, oder der Mando-Film, da bin ich mir nicht so sicher, ob ich das noch. Na gut, das ist ein anderes Thema. Da gehen wir dann ins Kino rein.
Ja,
Michael, die Stunde ist rum. Was haben wir noch so auf dem Zettel?
Boah, haben wir allen. Wir haben Krennic besprochen. Ich finde schön, dass Krennic immer wieder zwischendurch als diese bedrohliche Instanz auftaucht. Das finde ich schön. Haben wir noch irgendwen dabei? Lass mich durchschauen. Ich glaube, wir sind so langsam alle durch. Wir könnten noch über den reichen Typen sprechen auf Gorman, ob der noch später irgendeine Bedeutung haben wird oder ob die auf Gorman wirklich alle draufgehen werden.
Du meinst der Anführer, also der Tuchhändler, der jetzt dann der Anführer ist.
Genau.
Von der Resistance. Ja, ich glaube, das sind ja auch hier Expendables, nützliche Idioten.
Ja,
ich denke, die werden jetzt da reingezogen werden, dann das Imperium wird sie halt gewähren lassen, weil das Teil des Plans ist und
wir haben eine Sache vergessen. Wir haben ja ein komplettes Recasting haben wir vergessen einmal zu erwähnen.
Richtig, stimmt. Jimmy Smits ist raus.
Ja.
Und wer ist jetzt drin? Moment,
muss Benjamin ich Brett als Bail Organa. Aber er ist auch wohl nur gerecastet worden, weil sie es einfach nicht hinbekommen haben, die Zeitpläne mit Jimmy Smits abzustimmen.
Ja, deswegen fand ich es ehrlich gesagt auch gut, dass man ihn jetzt einmal kurz reingeschmissen hat für 20 Sekunden, weil jetzt ist der Outrage nämlich vorbei für nächste Woche oder übernächste Woche, wenn er wichtig wird.
Ja.
Hättest du ihn erst reingeschmissen, wenn er wichtig wird, dann glaube ich, hätte er von dem Eigentlichen abgelenkt.
Siehst du, und ich hatte mich gerade die ganze Zeit gefragt, und du hast vollkommen recht, warum man ihn für so eine Miniszene gerecastet hat. Aber klar, es macht Sinn, dass er jetzt in den nächsten Folgen natürlich eine deutlich größere Rolle hat und man deshalb vielleicht Jimmy Smits einfach nicht verpflichten konnte für so eine größere Rolle in dieser Serie.
Ja, und dann holst du dir lieber den Hate jetzt ab, ja, in dieser Woche, und hast ihn dann nächste Woche oder übernächste Woche etabliert, und es, man kann sich dann auf die Geschichte, weil ganz ehrlich, das wäre ja auch so, ja, ja. Du siehst den dann, und dann denkt sich die Hälfte und der Leute dann so, oh, aber schade, dass ja nicht Jimmy Smits ist, oh, das ist ja jetzt wirklich blöd, ne, oh, ja, so, und so ist das Thema jetzt durch, weil ich hab auch erst gedacht, so, für die 30 Sekunden schmeißen sie ihn jetzt noch rein, hättest du auch nächste Woche machen können, dann so, ah, nee. Den braucht man nämlich noch, ja, ganz genau.
Und die sind sich optisch ja auch sehr ähnlich, muss man sagen.
Ja, naja, geht, ne, also, weiß ich nicht, der Jimmy Smits hat schon ein bisschen runderes Gesicht, ne, jetzt hat er halt den gleichen Bart. Ja. Ich kenne auch ehrlich gesagt, da, wo der so mitgespielt hat, der Benjamin Bratt, ich gehe so gerade so ein bisschen durch, also ich meine, ja, ich habe ein paar Sachen davon gesehen, er hat bei Doctor Strange eine kleine Nebenrolle gehabt, er hat in diesem Reboot von 24 vor 10 Jahren oder in 10 Folgen mitgespielt, das habe ich aber nicht gesehen, und ansonsten kenne ich zwar ein paar Sachen, aber da ist jetzt ehrlich gesagt nichts Berühmtes dabei. Also
das war übrigens kein Reboot, das war diese neue Staffel einfach nur.
Oder sogar diese neue Staffel da, genau, die habe ich nicht gesehen. Das Kartell war er dabei, aber da hat er den Captain Ramirez gespielt. Das ist ehrlich gesagt dann schon fast, also das Einzige, wo er mir noch irgendwie so ein bisschen im Gedächtnis geblieben ist, also ist jetzt kein Schauspieler, den ich präsent hatte, auch wenn ich ein paar Filme, wo der schon durchs Bild gehüpft ist, gesehen habe.
Ich habe ihn schon ein paar Mal in Modern Family, war bei ein paar Folgen dabei, da habe ich ihn im Kopf, genau, das 24, diese Neuauflage dabei. Ich habe ihn schon öfters gesehen und der hat schon so ein markiges Gesicht, dass er mir öfters aufgefallen ist, aber ich hätte seinen Namen auch nicht benennen können, also den Namen des Schauspielers hätte ich nicht sagen können, wenn ich das jetzt nicht nachgeschaut hätte.
Ja, eben. Ja. Juti, ansonsten glaube ich, sind wir heute so durch, natürlich könnten wir noch tausende von Easter Eggs besprechen, aber ihr wisst das ja, das ist im Internet rauf und runter schon besprochen worden, von daher googelt einfach Easter Eggs und guckt es euch da an, das ein oder andere werden wir bestimmt nochmal sprechen. Ich freue mich auf jeden Fall auf nächste Woche, und an der Stelle nochmal, wie gesagt, der Hinweis, ab Donnerstag geht's los mit den Serien-Checkern auf fernsehen.de/Serien-Checker, auf YouTube und Spotify ab Donnerstag, der Kanal-Trailer ist jetzt schon da, also lasst doch auf YouTube und so schon mal ein Abo da, da würden wir uns auf jeden Fall freuen. Wir machen auf diesem Feed hier Andor und The Last of Us noch zu Ende. Und alles, was dann an neuen Serien kommt, findet dann auf einem neuen Feed statt, nämlich den von den Serien-Checkern. Nochmal hier der Hinweis, wenn ihr das vor dem 8. Mai hört, da ist der Podcast-Feed noch nicht online. Also wenn ihr da jetzt bei Serienchecker bei Spotify guckt, dann findet ihr noch irgendwie so eine olle Radioserie oder irgendwie sowas. Das ist nicht von uns, haben wir nichts mit zu tun, sondern gibt's einen neuen Serienchecker. Ab 8.5. könnt ihr das dann überall abrufen. Die erste Folge ist, glaube ich, da haben wir Drama-Serien besprochen, ne?
Mhm, genau.
Ganz genau. Müsste also das nächste sein. Genau, am Donnerstag, also könnt ihr diese Woche sogar 4-mal was von uns hören. Die Thunderbolts-Folge ist schon draußen, jetzt hört ihr gerade Andor, dann wird noch The Last of Us kommen und dann könnt ihr am Donnerstag schon auf die Serienchecker gehen. Wenn das nichts ist, weiß ich auch nicht, und ab dann erstmal jeden Donnerstag eine neue Folge als Videopodcast, aber natürlich auch als reiner Audio-Podcast. So, in diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann lasst doch mal ein Däumelein nach oben da. Schreibt uns ein info@nerdizismus.de oder eine WhatsApp oder Sprachnachricht an die 01525 964 7709, und dann, ja, schaltet auch zu The Last of Us zweite Staffel wieder ein. Das werde ich morgen mit Andreas besprechen, und nächste Woche geht's an dieser Stelle weiter mit Andor. In diesem Sinne, tschüss.
Ciao.